Der RT Deutsch Podcast, das Interview.
Hallo und willkommen zu Sophie & Co. Ich bin Sophie Shevardnadze. Private Militärdienstleister werden zunehmend eingesetzt, um weltweit Kriege zu führen. Wer sind diese Glücksritter und was ist ihre Rolle bei der Konfliktlösung? Ich fragte Neil Ellis, einen langjährigen privaten Militärdienstleister und ehemaliges Kampfhubschrauberass der südafrikanischen Luftwaffe.
Von oben heranstürmen, den Feind schockieren, ihn brechen und unter Beschuss abziehen. Der moderne Söldner erkämpft sich seine Siege schnell, gut vorbereitet, gut ausgebildet, gut motiviert. Aber werden diese Männer jede Mission annehmen? Werden sie durch die Größe des Vertrages angetrieben oder gibt es etwas anderes, das sie motiviert? Können nur private Militärfirmen Aufgaben bewerkstelligen, die andere nicht lösen können? Und sind Söldner die Zukunft des Krieges?
Neil Ellis, langjähriger privater Militärunternehmer und früherer Elitesoldat der südafrikanischen Luftwaffe. Willkommen in der Show. Es ist wirklich toll, Sie bei uns zu haben. Herr Ellis, Krieg ist hässlich. Darüber gibt es keinen Zweifel. Wenn also nationale Armeen kämpfen, ist es klar, dass Soldaten für ihr Land, ihre Freiheit und so weiter kämpfen. Was aber treibt einen Söldner an? Ist es Geld, der Adrenalinschub? Was genau ist es?
Es ist eine Kombination aus all dem. Geld ist natürlich wichtig, aber natürlich ist der Adrenalinschub eine große Sache. Es ist eine Leidenschaft, die man im Laufe der Jahre entwickelt. Es ist ein Beruf, in den die Menschen einsteigen und ihn genießen. Ich genieße es jedenfalls.
Sie meinen eine Leidenschaft fürs Kämpfen?
Schauen Sie, wenn Sie in die Geschichte zurückblicken, so ist die Kriegsführung in gewisser Weise ein Spiel. Und es ist das beste Spiel, das jemandem zur Verfügung stehen kann. Der Einsatz ist hoch. Entweder sie werden getötet oder sie töten. Das ist also ein Teil davon, der Reiz, den Kampf zu gewinnen.
Wahrscheinlich das Gleiche, was die Leute dazu bringt, russisches Roulette zu spielen, nehme ich an.
Das würde ich nicht unbedingt sagen. Wenn man im Gefecht kämpft, hat man eine Chance. Beim russischen Roulette ist man sich nicht sicher, wie groß die Chance ist. Ich habe noch nie russisches Roulette ausprobiert, also denke ich, dass ich beim Kämpfen bleibe.
In Ordnung. Zurück zu den Söldnern. Das Wort Söldner hat oft negative Konnotationen. Sie werden oft als Menschen angesehen, die ohne ideologische oder moralische Überlegungen Geld verdienen, als bezahlte Gewalttäter sozusagen. Beleidigt Sie das? Warum ist der Ruf des Berufes so schlecht?
Ich denke, es liegt an denjenigen, die ich als die Liberalen mit blutendem Herzen bezeichne. Sie denken, dass die Welt ist ein fantastischer Ort, aber sie denken, dass jeder, alle Politiker, etwas Gutes in sich haben, was nicht wahr ist. Es ist mir egal, wie die Leute mich nennen. Wissen Sie, Söldner, Dienstleister, Privatunternehmer, es spielt keine Rolle. Es ist ein Job, den ich mache, und es ist mir egal, wie sie mich nennen. Es spielt keine Rolle.
Können private Militärfirmen wählerisch sein, wenn sie einstellen? Ist der Pool der Kandidaten groß genug dafür?
Ich denke, private Militärfirmen sind schon wählerisch, wen sie einstellen. Die, für die ich gearbeitet habe, waren es jedenfalls. Zuallererst ist eine der Voraussetzungen, dass sie eine militärische Ausbildung haben, dass sie einen guten militärischen Hintergrund haben sollten und dass, wenn sich private Militärfirmen an Soldaten wenden, 90% der Fälle darauf zurückzuführen sind, dass die Soldaten bekannt sind und in dem Markt einen Namen haben. Es ist kein Tauschhandel. Im Allgemeinen kennen Sie den Namen und die Tätigkeit der Person, an die Sie herantreten. Sie wählen jemanden auf der Grundlage dessen aus, was er in der Vergangenheit geleistet hat und wie gut er seine Arbeit erledigt hat.
Gibt es Filter für Rekruten? Gibt es einen strengen Auswahlprozess, bevor Sie jemanden einstellen? Können es sich private Militärfirmen leisten, das zu tun?
Ich denke, es geht nicht so sehr um Filter oder Auswahlprozesse im militärischen Stil. Wie ich bereits sagte, hat man eine militärische Karriere hinter sich, also wissen die Anwerber, die Bosse der privaten Militärfirmen, was man drauf hat. Sie wissen über einen Bescheid, wissen über die Fähigkeiten einer Person Bescheid. Wenn Sie also jemand sind, der schon einmal im Kampf war und einige dumme Dinge getan hat, wie wahlloses Töten, Stehlen oder vorsätzliches, grundloses Zerstören von Eigentum, so wird man sie nicht anstellen. Wenn sie einen Fleck auf ihrem Namen haben, wird ein privates Militärunternehmen sie grundsätzlich nicht wieder einstellen. Und es spricht sich herum, wenn jemand nicht gut ist, wenn er verrückt ist. Wenn man verrückt ist und einfach anfängt zu töten, um Spaß zu haben, ist das nicht gut. Man will solche Leute nicht. Man will professionelle Soldaten, die da sind, um ihre Arbeit zu erledigen und die Glaubwürdigkeit der privaten Militärfirma aufrechtzuerhalten.
Die körperliche Verfassung eines Rekruten, ist das die Hauptsache, die man braucht, um Söldner zu werden? Ich weiß, dass in der Kampagne gegen Boko Haram in Nigeria vor einiger Zeit Söldner eingestellt wurden, die sich bereits dem Rentenalter näherten und immer noch sehr gut waren. Ist Erfahrung in dieser Branche wertvoller als körperliche Verfassung?
Meiner Meinung nach ist Erfahrung das Wichtigste. Natürlich ist die körperliche Verfassung sehr wichtig, denn man will niemanden, der für den Einsatz zu fett ist oder für die Arbeit ungeeignet ist. Doch dann kommt es darauf an, wofür man denjenigen einsetzen will. Wenn man ihn im Hauptquartier einsetzen möchte, dann ist seine körperliche Fitness nicht so wichtig. Doch wenn der Mann als Soldat herumlaufen und auf dem Boden robben muss, dann muss er körperlich fit sein. Ein Fahrer wiederum muss nicht so fit sein. Naja, es kommt darauf an, wen man nimmt. Aber im Allgemeinen, ja, wir brauchen Menschen, die ziemlich fit sind.
Sie haben in Teams gekämpft, die sehr erfolgreich waren. Ihr Hubschrauber konnte einen Vorstoß einer ganzen feindlichen Kolonne in Sierra Leone stoppen. Sie sagten mal, dass ihre Gegner dort Abfall waren. Ist der Erfolg der privaten Militärfirmen, zumindest in Afrika, also darauf zurückzuführen, dass ihre Gegner sehr schwach sind und ihre Professionalität sowie die ihrer Kollegen sehr hoch ist?
Sehen Sie, die meisten Rebellen, wo auch immer sie sind, sind schwach. Sie hatten nicht die professionelle Ausbildung, die viele offizielle Militärs hatten. Ich spreche von einer formalen militärischen Ausbildung, wie zum Beispiel in der südafrikanischen Armee, der britischen Armee, der US-Armee, der russischen Armee, was auch immer, der australischen Armee. Ich glaube nicht, dass einer der Rebellenbewegungen so gut ausgebildet ist. Und ich spreche von Unruhen auf der ganzen Welt. Ich spreche vom IS, Al-Qaida, Boko Haram, Al-Shabaab. All diese Rebellenbewegungen sind militärisch nicht so gut ausgebildet.
Wie kann ein Hubschrauber eine ganze feindliche Kolonne zerschlagen? Warum hatten sie so viel Respekt vor ihnen?
Das lag daran, dass sie weitgehend an die Straßen gebunden waren. Nehmen wir das Dschungelgebiet von Sierra Leone. Wenn man mit einer großen Gruppe von Männern vorankommen will, dann wird man gezwungen sein, auf den Straßen zu bleiben. Wenn man Fahrzeuge hat, kann man die Straßen nicht einfach verlassen oder durch den Dschungel gehen, weil der Dschungel es nicht erlauben würde. Wenn man also Fahrzeuge mit Waffen wie 14,5mm Maschinengewehre und 23mm Kanonen hat, dann muss man auf der Straße bleiben. Es ist also ziemlich einfach, einen solchen Feind anzugreifen und auszuschalten.
Sie haben gegen die kultähnliche Revolutionäre Vereinigte Front in Sierra Leone gekämpft, gegen Menschen, die Feinden die Hände abhackten und andere schockierende Dinge getan haben. Danach arbeiteten Sie für Mobutu, den Diktator von Zaire. Gibt es für Sie bei der Wahl der Einsatzorte eine ideologische Komponente für Ihre Entscheidungen oder ist es nur der Vertrag selbst erzählt?
Ich arbeite nur für legitime Regierungen. Und egal, was über Mobutu gesagt wurde, er galt immer noch als legitimes Staatsoberhaupt. Und in Sierra Leone war es auch eine legitime Regierung. Ich habe noch nie für eine Rebellenbewegung gearbeitet und ich denke nicht, dass es für irgendjemanden ratsam ist, einer Rebellenbewegung beizutreten. Denn am Ende spielt es keine Rolle, was passiert und wie viel Geld man für die Arbeit für Rebellenbewegungen erhält. Am Ende findet man sich im Gefängnis wieder und wird möglicherweise hingerichtet. Ich glaube, dass dies im Sudan im Moment mit einem Oberstleutnant, dem ehemaligen südafrikanischen Berater des Präsidenten, geschieht. Er war nur auf der falschen Seite.
Ich habe Sie sagen hören, dass Sie, sobald Sie spüren, dass etwas nicht stimmt, aus einem Vertrag aussteigen. Was sehen Sie als falsch an? Und wie oft haben Sie das bereits getan? Ich meine, aus einem Job auszusteigen.
Wir mussten nie wirklich aus einem Vertrag aussteigen. Naja, vielleicht als ich in Bosnien war. Der einzige Grund, warum wir jemals aus einem Vertrag ausgetreten sind, war der, dass die uns gegebenen Versprechen nicht eingehalten wurden. Uns wurde erklärt, dass wir mit 2 Luftfahrzeugen operieren würden, was nicht der Fall war. Zweitens waren die Leute, mit denen ich zusammenarbeiten musste, nicht die richtigen Leute, mit denen man zusammen sein sollte. Nicht ihrer Fähigkeiten wegen, es war die mentale Einstellung, die sie hatten, von der ich der Meinung war, dass sie nicht ganz richtig war. Wissen Sie, in diesem Beruf hat man bezüglich der eigenen mentalen Einstellung nur eine Option. Wenn du den Job machst, machst du den Job ohne Rücksicht auf persönliche Gründe. Um Ihre Frage zu beantworten, wenn ich aus einem Vertrag aussteige, liegt das daran, dass die Ideologie des Kunden falsch ist? Vielleicht töten sie wahllos unschuldige Menschen, woran ich mich nicht beteiligen werde. Und zweitens, wenn man mir die Ausrüstung nicht gibt, die ich brauche.
Private Militärfirmen stellen Profis ein, unabhängig von ihrem Hintergrund. Kommt es vor, dass sich zum Beispiel ehemalige südafrikanische Militärs im selben Team befinden wie ihre ehemaligen Guerillafeinde? Wie läuft das ab?
Es funktioniert schon. Wir sind alle Soldaten. Wenn man in diesen Beruf einsteigt und anfängt, für ein Unternehmen zu arbeiten, so sollten bisherige Ideologien keine Rolle mehr spielen. Und wenn man dort unter Vertrag steht und einen Vertrag, der treu zu der Person unterschrieben hat, die einen eingestellt hat, dann ist das alles. Wenn diese Person, die einen beschäftigt, auch einige deiner ehemaligen Feinde anstellt, so spielt das keine Rolle. Wir sind alle Soldaten. Es ist eine Bruderschaft, in der man sich trifft. Es gibt keine wirkliche Feindseligkeit zwischen den beiden Seiten. Die Menschen, die Feindseligkeiten haben, sind vielleicht Politiker einer Regierung, nicht die Jungs vor Ort.
Herr Ellis, wie behandeln die Einheimischen Sie normalerweise? Ich meine, helfen Sie ihnen oder sehen Sie sie als ausländischen Eindringling? Ich kann mir vorstellen, dass für einige Menschen in Afrika die Tatsache, dass die privaten Militärfirmen ehemalige südafrikanische Soldaten einstellen, ein Problem sein könnte. Sie haben es mit eigenen Augen gesehen, also ist es der Fall? Ich habe gehört, dass Oberst Barlows Einheit, die gegen Boko Haram kämpfte, von den Nigerianern als Befreier begrüßt wurde.
Ich hatte noch nie ein Problem damit, in irgendein Land zu gehen. Ich hatte noch nie ein Problem mit der Bevölkerung vor Ort. Sie war immer freundlich. In Sierra Leone wurden wir fast wie Engel behandelt. Die Menschen gaben uns Essen, gaben uns Obst. Wenn wir auf die Straßen gingen, wurden wir gegrüßt. Ich hatte nie ein Problem mit der Bevölkerung vor Ort.
Sind private Militärfirmen besser vorbereitet, besser ausgebildet im Umgang mit Einheimischen als Mitglieder nationaler Armeen?
Das ist eine schwierige Frage. Ich denke, es geht um die Einstellung zu Menschen allgemein und das ist keine Frage der besseren Vorbereitung. Es geht um Professionalität und eine Einstellung zu den Menschen im Allgemeinen. Formelle Armeen haben so viele Regeln und Vorschriften, dass man sich nicht wirklich entspannen darf. Während man innerhalb einer privaten Militärfirma, obwohl es Regeln und Vorschriften gibt, zumindest ohne Angst vor jeglicher Form der Kollaboration oder wie auch immer das von Zivilisten genannt wird, interagieren kann. In einer privaten Militärfirma geht es entspannter zu als in einer formalen Armee. Man ist nicht unbedingt auf die Grundlagen beschränkt, auf die man in einer formalen Armee beschränkt wäre und welche man dort nicht einfach hinter sich lassen kann.
Viele fragen sich, ob Söldner privater Militärfirmen besser bezahlt werden als normale Soldaten. Und wenn ja, warum?
Söldner privater Militärfirmen werden viel besser bezahlt, ja. In der Tat gibt es eine Art von gewinnorientiertem Gehalt. Ich werde nicht für ein paar hundert US-Dollar pro Tag kämpfen. Wenn ich kämpfe, dann werde ich ein angemessenes Gehalt fordern. Bei einer formellen Armee ist es ihr Job, es ist ihr Leben. Naja, und das hier ist mein Job und mein Leben. Ich kann die Regeln in Bezug auf das Gehalt diktieren, was man in der Armee nicht kann.
Schwächt die Tatsache, dass die Söldner privater Militärfirmen eigentlich viel besser bezahlt werden, die Moral eines Soldaten, wenn er seine Tour macht und Söldner trifft, die dasselbe tun und 5-mal mehr bekommen als er?
Ich bin mir nicht sicher, ob es die Moral eines Soldaten beeinträchtigt. Im Leben hat jeder die Wahl. Wenn du Soldat werden willst, dann ist es halt so. Wenn man für eine private Militärfirma arbeiten will, so ist das auch in Ordnung. Es ist ein Entwicklungsprozess. Um einer privaten Militärfirma beizutreten, muss man einen Ausbildungsprozess durchlaufen. Und der beste Ort für eine solche Ausbildung und Erfahrung ist eine formelle Armee. Danach kann man samt seinen Fähigkeiten in eine private Militärfirma wechseln. Ein derartiges Unternehmen wird dich nicht nehmen, wenn du nicht ausgebildet bist.
Wie sieht die Zukunft des Söldnergeschäfts im Allgemeinen aus? Ich meine, wird der Markt von Megaunternehmen wie Academy übernommen werden, die Zehntausende beschäftigen? Wäre es besser, den Markt in kleine Boutiquen aufzuteilen?
Ich denke, kleine, boutiqueartige Firmen wären wahrscheinlich besser, weil das bessere Kontrolle ermöglicht. Wenn Sie ein großes Unternehmen haben, wie Sie es eben erwähnten, dann sind das einfach zu viele Leute und es wird zu einer Armee, in der Verwaltungsprozesse albtraumhaft sein können. Das wird einfach zu bürokratisch. Wenn man eine kleinere Firma hat, ermöglicht das mehr Kontrolle. Außerdem denke ich, dass man dann geneigter ist, Fachleute einzustellen und einen professionellen Ansatz zu verfolgen, als Tausende von Menschen zu beschäftigen.
Das US-Militär, bei weitem das mächtigste der Welt, verlässt sich bei seinen Kriegen immer häufiger auf Söldner. Zum Beispiel gibt es derzeit 3 Söldner für jeden regulären US-Soldaten in Afghanistan. Können die heutigen Kriege nicht ohne Hilfe von Söldnern gewonnen werden, auch wenn es um eine Militärmacht wie die USA geht?
Das Problem mit den USA, denke ich, ist, dass sie zu bürokratisch sind. Ich habe mit ihnen gearbeitet, ihnen gedient, viel mit ihnen gesprochen. Sie haben ihre Einsatzregeln und die US-Regierung schaut ihnen über die Schulter. Es gibt Verantwortlichkeit. Verstehen Sie mich nicht falsch, es gibt auch Verantwortlichkeit in privaten Militärfirmen. Aber wir können über alles reden. Was die Zukunft der privaten Militärfirmen betrifft, so denke ich, dass sie eine große Zukunft haben. Was die US-Amerikaner betrifft, so dominieren sie den gesamten Beruf, das gesamte Berufsfeld. Wir nennen es einen Beruf, was eigentlich nicht das richtige Wort ist. Jedenfalls ziehen die USA es vor, diese Sphäre zu kontrollieren, denn sie unterstützen viele Regierungen auf der ganzen Welt, die gegen Al-Qaida und den IS kämpfen. Daher ziehen sie es vor, ihre Leute einzusetzen. Es ist nicht mehr so einfach hineinzukommen.
Können private Militärfirmen in Bezug auf technische Kapazität und Logistik mit staatlichen Armeen konkurrieren? Oder gibt es einen weiteren entscheidenden Vorteil der privaten gegenüber den staatlichen?
Ich denke, private Militärunternehmen sind definitiv konkurrenzfähig. Erstens, die Kriege von heute entstehen auf der Grundlage von Aufständen. Das sind Konflikte von geringerer Intensität. Und wir übernehmen all diese US-amerikanischen Erkenntnisse, bis zu einem gewissen Grad auch britische und, wie ich denke, vielleicht sogar auch russische Erkenntnisse. Wir nutzen hochtechnologische Geräte. Wenn man die Aufstände mit den Mitteln der Aufständischen bekämpfen will, braucht man nicht allzu viel, um diesen Krieg zu führen. Sobald man anfängt, sich nur auf Hightech-Geräte zu verlassen, dann verliert man den Vorsprung. Ich meine, natürlich braucht man Hubschrauber, bewaffnete Helis, Transporthubschrauber und Fahrzeuge mit Kanonen und Maschinengewehren darauf. Vielleicht braucht man auch noch Drohnen für Aufklärungszwecke. Aber ich glaube nicht, dass es eine gute Idee ist, den Krieg gegen einen Aufstand mit Bombardierungen zu führen. Man muss Leute vor Ort haben, um das Ziel zu erreichen. Und private Militärfirmen sind hierfür geeignet, denn wenn man einen Söldner am Boden verliert, sind die Familien zwar unglücklich, doch die Regierung muss sich nicht dafür verantworten.
Sie haben für eine private Militärfirma gearbeitet, die direkte Offensivmaßnahmen durchführte, einschließlich Luftangriffe. Im Irak und in Afghanistan haben Söldner in den 2000er Jahren meist nur defensive Aufgaben übernommen. Sind die Tage der Verträge, wie Sie sie mit der Firma Executive Outcomes hatten, vollständig vorbei? Oder könnte es dazu kommen, dass eine private Armee irgendwann eine Offensive gegen die Taliban führt? Was denken Sie?
Meiner Meinung nach ist das eine gute Idee. Schauen Sie, die Taliban sind ein guter Gegner. Sie kennen das Land auswendig und sie wissen, wie man kämpft. Doch die Sache ist, in meiner Zeit in Afghanistan lernte ich einige der US-amerikanischen Spezialeinheiten und einige der britischen Spezialeinheiten kennen, die dort waren. Sie gingen nach Afghanistan, aber nicht
wie eine Söldnertruppe eine private militärische Kraft, um die Taliban zu beseitigen. Es ist einfach zu viel Bürokratie. Wenn man eine Armee einsetzt, wie die USA oder Russland oder sogar Großbritannien, während es bei privaten Militärfirmen um das Vorankommen geht. Da reingehen, Dinge umsetzen.
Nun, in Nigeria hat eine Gruppe südafrikanischer Söldner vor kurzem das erreicht, was die nigerianische Armee jahrelang nicht erreichen konnte und eine Reihe von Siegen gegen die Terrorgruppe Boko Haram erzielt. Die südafrikanische Regierung drohte ihnen jedoch mit Gefängnis. Ist der Söldnererfolg für diejenigen, die in diesem Bereich arbeiten, beängstigend? Haben Regierungen Angst vor ihnen, obwohl sie sie manchmal brauchen?
Jede Regierung hat Angst vor einer privaten Militärmacht, denn offensichtlich ist die Regierung immer besonders paranoid, wenn es um irgendeine Art von Angestellten oder Gruppen geht, die ins Land kommen und versuchen, ihre Position zu missbrauchen. Die südafrikanische Regierung hat Angst vor Executive Outcomes und anderen Organisationen, weil sie befürchtet, dass die Rowdies zurückkehren und möglicherweise versuchen, einen Putsch auszuführen. Andererseits, wenn man in der Lage ist, für die südafrikanische Regierung als private Militärfirma zu arbeiten, Operationen als eine Söldnergruppe durchzuführen, ist das möglich.
Nachdem einige Söldneranführer sich an militärischen Putschversuchen beteiligt haben, auf den Komoren, den Seychellen und in Äquatorialguinea, können Sie es den Regierungen verjubeln, dass sie Bedenken über die Zusammenarbeit mit privaten Militärfirmen haben?
Nein, niemand, der diese Art von Arbeit macht, freut sich darauf, gerichtlich verfolgt zu werden. Überhaupt, man schließt sich keinen Rebellenbewegungen an. Das ist sowieso meine Politik. Ich werde mich keiner Rebellenbewegung anschließen, um die Macht an mich zu reißen oder eine Regierung zu stürzen. Es spielt keine Rolle, wie schlecht diese Regierung ist, solange es eine legitime Regierung ist. Hände weg davon. Das ist meine Haltung.
Private Militärfirmen wurden nach der Blackwater-Katastrophe im Irak zu einem umstrittenen Thema für die Öffentlichkeit, als eine Gruppe von Söldnern auf einem öffentlichen Platz auf Zivilisten schoss. Solche Firmen unterliegen nicht der Regulierung und den Regeln für den Einsatz nationaler Armeen. Entbindet dies die Hände der Söldner? Führt es dazu, dass gemeinsam Grenzen überschritten werden?
Da bin ich anderer Meinung. Alle privaten Militärfirmen, für die ich gearbeitet habe, sehen vor, und das ist tatsächlich Teil des Vertrages, den man unterzeichnet, dass man sich nicht gegen die Gesetze des Landes stellen darf. Wenn man gegen die Gesetze des Landes verstößt, kann man haftbar gemacht werden und gerichtlich entsprechend der Gesetze dieses Landes verfolgt werden. Also gibt es keinen Freibrief, alles zu tun, was man will. Das ist nicht richtig und sowieso ist es unmöglich. Außer, wenn jemand für eine Rebellenbewegung arbeitet, dann tut er sowieso, was er will. Eine legitime private Militärfirma jedoch, die für eine legitime Regierung arbeitet, fällt unter die Gesetze dieses Landes.
Amnesty International, das Internationale Rote Kreuz und andere Organisationen werfen privaten Militärfirmen oft Menschenrechtsverletzungen vor. Keines der vielen im Irak tätigen privaten Unternehmen wurde jedoch wegen irgendwelcher Verbrechen angeklagt. Sind solche Firmen in der Lage, sich dem Rechtssystem vollständig zu entziehen und ungestört zu handeln?
Es sind nicht so sehr die Zivilisten, die sich über Menschenrechtsverletzungen beschweren. Es sind vielmehr all diese Menschenrechtsgruppen, die auf der Seite der Rebellen stehen können. Als ich in Sierra Leone war, wurde mir vorgeworfen, dort die Menschenrechte verletzt zu haben. Und als alles herauskam und die Fakten bekannt wurden, wurde ich nicht angeklagt. Tatsache ist, dass die Gruppe, die versucht hat, mir Menschenrechtsverletzungen vorzuwerfen, sich tatsächlich auf die Seite der Rebellen gestellt hatte. Der Rebellen, die ihren Opfern Hände und Füße abschlugen, Menschen geschlagen haben und Kinder zu Kindersoldaten machten. Es ist schwierig. Die privaten Militärfirmen sind nicht wirklich frei, das zu tun, was sie wollen. Nein.
In Ordnung, Herr Ellis. Vielen Dank für den interessanten Einblick. Wir sprachen mit Neil Ellis, einem langjährigen privaten Militärunternehmer und ehemaligem südafrikanischen Luftwaffenass, über die Rolle von Söldnern in der heutigen Welt.
Das war der RT Deutsch Podcast.